Johannes 18, die Verse 1 bis 12. Hört das Wort Gottes. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Die antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nur mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen: Der Mensch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, doch dein Wort bleibt in Ewigkeit. Du, Herr, hast uns wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus deinem Wort, deinem Geist. Herr, wir brauchen beides. Wir brauchen dein Wort und wir brauchen deinen Geist, damit wir dein Wort verstehen und es anwenden. Herr, sei du uns heute Morgen gnädig. Obwohl Ostern dieses Jahr erst im April ist, fangen wir an, die Passionsgeschichte zu betrachten. Gut an einem Kirchenjahr, also dass man die Feiertage hält, ist ja, dass man jedes Jahr zu bestimmten Zeiten an wichtige Ereignisse für unseren christlichen Glauben erinnert wird. Man denkt jedes Jahr an die Jungfrauengeburt Jesu, wir erinnern uns jedes Jahr an seinen Tod und seine Auferstehung oder wir erinnern uns an Pfingsten, als der Heilige Geist kam und die Kirche neu bemächtigt hat. Die Idee des Kirchenkalenders ist, dass man sicher geht, dass man die wichtigsten Ereignisse im Jahr nicht vergisst und nicht verpasst, sondern dass man sich immer wieder daran erinnert, dass man die wichtigsten Ereignisse der Heilsgeschichte betrachtet. Man kann jetzt diskutieren, ob das funktioniert oder nicht. Man kann diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Unabhängig davon haben wir in der Bibel die Freiheit, diese Ereignisse auch zu betrachten, wenn sie nicht anfallen. Wir dürfen uns mit den Ereignissen betrachten, auch wenn nicht Weihnachten ist oder wenn nicht Ostern ist. Und deshalb ist es gut, dass wir heute anfangen, die Passionsgeschichte. Statt sie eine Woche vorher zu betrachten, haben wir viele Wochen Zeit, um zu betrachten, was Jesus erlitten hat. Ihr erinnert euch vielleicht, Jesus hat mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Nichts Besonderes, Jesus ist jedes Jahr mit seinen Jüngern nach Jerusalem gereist, für wahrscheinlich 3 Jahre, und hat mit ihnen Passa gefeiert. Alles lief so wie immer. Sie haben sich ein Zimmer, ein Raum gemietet, der wahrscheinlich über einer Gaststätte, über einer Pension war, und dort haben sie das Passafest gefeiert. Nur dieses Mal nahm Jesus den Brot und das Wein und segnete es und gab es seinen Jüngern, sprach: Dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Er hat das Abendmahl eingesetzt, aber danach lief alles wieder weiter wie normal. Es war ein ganz normales Passafest. Die Worte, die Jesus gesprochen hat, mit denen er sie belehrt hat, die wir in Kapitel 14 bis 16 lesen, waren vielleicht auch nichts Besonderes. Vielleicht waren die Worte neu, die Jesus gesagt hat, aber dass Jesus seine Jünger nach dem Passafest belehrt hat, kann normal gewesen sein. Jesus hat seine Jünger ständig belehrt, ständig unterwiesen, und die Jünger haben generell auch gerne zugehört und wollten von Jesus lernen und haben Jesus gefragt. Nach dem Mahl haben die Jünger wahrscheinlich mit Jesus zusammen Psalmen angefangen zu singen. Tradition unter den Juden war, man hat das Mahl gegessen, man hat angefangen Psalmen zu singen, und während man diese Psalmen gesungen hat, ist man zum Tempel gezogen. Dorthin, wo Jesus gebetet hat. Und Jesus ist mit den Jüngern und dem Rest Israels in dieser kleinen Stadt Jerusalem zum Tempel gezogen und dort hat Jesus gebetet. Das Gebet, was wir die letzten Wochen betrachtet haben. Auch wenn es vielleicht eines der wichtigsten Gebete war, die Jesus je gesprochen hat, war es auch das für die Jünger wahrscheinlich nicht ungewöhnlich. Selbst das hat Jesus jedes Jahr gemacht. Und höchstwahrscheinlich hat Jesus auch jedes Jahr für seine Jünger gebetet. Für sich selbst und für das Volk. Das war Teil der Passafeier. Und jetzt sagt uns Johannes hier in Kapitel 18 im ersten Vers, als Jesus dies gesprochen hatte, also die Gebete, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Kidron-Tal ist östlich von Jerusalem, für die, die es interessiert. Es ist ein Bach gewesen, über den sie rübergegangen sind, und dort war der Garten. Wir wissen aus dem anderen Evangelium, dieser Garten hieß Garten Gethsemane. Es war ein Ölberg, also wo viele Olivenbäume standen. Und er war bekannt für die Presse, die Ölpresse, die dort stand. Wir wissen nicht, warum Jesus in diesen Garten ging und warum er es konnte. Vielleicht war er öffentlich zugänglich. Vielleicht kannte Jesus den Besitzer des Gartens und durfte dort rein. Was wir wissen, ist, dass Jesus dorthin ging, um zu beten. Er ist dorthin gegangen und hat seine Jünger versammelt, um zu beten. Und das nicht zum ersten Mal. Es war nicht das erste Mal, dass Jesus diesen Garten betreten hat. Wir lesen von Judas in Vers 2, aber auch Judas kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Jesus nahm seine Jünger oft mit an diesen Ort. Wahrscheinlich seit er in Jerusalem war, aber wahrscheinlich jedes Mal, wenn er in Jerusalem war. Jedes Mal, wenn er zu den drei Festen gekommen ist im Jahr, ist er auch mit seinen Jüngern dort hingegangen, um sich zurückzuziehen. Jesus nutzte den Ort, um mit seinen Jüngern zu beten. Er nahm seine Jünger und ging mit ihnen in den Garten, weg von Menschenmengen, Zeit, Gebet zu verbringen. Jesus macht also das, was er immer mit seinen Jüngern gemacht hat. Immer das, was er in Jerusalem getan hat. Sehen also nichts Besonderes. Das ist normal. Doch dann stellt uns Johannes eben diese weitere Person vor. Nicht mehr Jesus und seine Jünger, er bringt Judas ins Spiel. Und damit fängt Johannes an, das einzuleiten, was wir die Passionsgeschichte. Er fängt an, damit die Spannung aufzubauen, die in diesem Text herrscht, die in den Texten danach herrscht. Er leitet den Leidensweg ein, er leitet den Verrat ein. Das bringt uns zu dem ersten Punkt heute Morgen. Der erste Punkt heute Morgen lautet der Verräter. Der Verräter Judas. Man hat ihn schon fast vergessen gehabt, wenn wir ehrlich sind. Doch irgendwas war doch mit Judas. Wer war Judas? Während des Passamals hat Jesus offenbart, dass Judas der Verräter ist. Er hat ihm offenbart, dass er ihn verraten will. Er hat ihn sogar fortgeschickt in die Nacht, kommentiert Johannes, in die Dunkelheit, weg von der Quelle des Lichts, weg von Christus, um Jesus zu verraten. Doch dann war keine Rede mehr von Judas. Judas war verschwunden von der Bildfläche. Es ging um Christus, es ging um seine Jünger, es ging um die letzten 11. Judas war weg, bis er in den Garten kommt. Wir müssen verstehen, Johannes verkürzt hier die Geschichte. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass Jesus eine längere Zeit im Garten verbracht hat. Jesus ist dorthin gegangen, in den Garten, hat seine drei engsten Jünger genommen, hat sie noch ein Stück weiter in den Garten genommen und ist dann noch ein Stück weiter gegangen, um zu beten. Dreimal hat er sich vor Gott, dem Vater, niedergeworfen. Die Zeit war spät, Jünger waren müde und sind sogar während des Gebets eingeschlafen. Jesus weist sie ja zurecht, das wissen wir aus dem anderen Evangelium, könnt ihr nicht mal für ein Gebet wach bleiben. Seid wachsam und betet, sagt doch Jesus. Doch jetzt, nach diesem Gebet, nachdem das geschehen ist, nachdem die Jünger Zeit in Ruhe vor dem Vater verbracht haben, kommt Judas, der Verräter. Interessant, Johannes kommentiert das so. Aber auch Judas, der ihn verriet. Das ist der Titel, den Johannes Judas immer wieder gibt, den die Evangelien Judas immer wieder geben. Es ist der Verräter. Und das ist aus zwei Gründen. Zum einen, weil es zwei Judas gab in der Nachfolge Jesu und wir manchmal den Kommentar lesen, Judas nicht der Iskariot, nicht der Verräter. Aber auch um von Anfang an zu zeigen, wer Judas war, der Verräter. Achtet darauf, wie Judas kommt. Das heißt, nachdem nun Judas die Truppe von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Ich weiß nicht, was für ein Bild euch dort in den Kopf springt, aber für mich ist es so ein typisches Bild von einem Mob, von einer Gruppe von Menschen, wo ein paar Soldaten dabei sind, eine Truppe, okay, ein paar Soldaten ist vielleicht untertrieben, ein paar hundert Soldaten dabei sind, aber wo vor allem Diener, eigentlich keine Krieger, Diener von Priestern, die wahrscheinlich bei den Priestern gelernt haben, die ihnen geholfen haben, die ihnen gedient haben, und sie kommen mit Waffen und Fackeln und Lampen und kommen dorthin. Es war wahrscheinlich auch keine leise Gruppe, die gesagt hat, es ist schon spät, lass uns jemanden aufwecken. Die ein Ziel hatten, sie wollten Jesus festnehmen. Es waren im Prinzip diejenigen, die Jesus schon immer loswerden wollten. Vielleicht nicht die römischen Soldaten, die Judas aufgetrieben. Aber die Diener der Priester und Pharisäer waren auf der Seite der Priester und Pharisäer und die hatten keine Lust mehr auf Jesus. Sie wollten Jesus loswerden. Und sie kamen mit Waffen, Lampen und Fackeln, um Jesus endlich loszuwerden. Judas hat es also geschafft, in dieser Zeit vom Verlassen des Abendmahls, was zum Ende des Mahls war, bis hin zu dieser Festnahme eine Truppe von Hunderten von Menschen zusammenzutrommeln. Lass uns großzügig sein. Vielleicht hatte Judas in dieser Zeit 3, vielleicht 4 Stunden gehabt, um diese Menschenmenge aufzutreiben. Und er hat es geschafft. Er hat es geschafft, diesen Mob zusammenzuführen. Er hat es geschafft, in der Zeit zu den Pharisäern und Priestern zu gehen, die wahrscheinlich versammelt waren, weil jedes Mal, wenn Jesus nach Jerusalem gekommen sind, haben die Priester sich versammelt, um zu beratschlagen, wie sie Jesus endlich loswerden. Und Judas ist dorthin gegangen und hat mit ihnen einen Preis ausgehandelt, wie viel Goldstücke er kriegen wird, dafür, dass er ihnen zeigt, wo Jesus ist. Und er hat von ihnen sofort die Diener bekommen und die Pharisäer und die Priester haben es geschafft, die römische Besatzungsmacht zu überreden, dass Judas eine Truppe von ihnen bekommt, weil jüdische Soldaten waren nicht erlaubt. Israel durfte keine Armee haben, es müssten Römer gewesen sein. Und alles, was wir hier sehen, ist, dass Judas es wirklich ernst meinte. Judas wollte seinen Herrn und Meister verraten. Er wollte das Geld haben und wollte Jesus verraten. Er, der mit Jesus umhergereist war, er ein Nachfolger, er hat alle Predigten Jesu gehört, er hat alle Wunder gesehen, er hat die privaten Lehrstunden Jesu genossen. Keiner in Israel hatte das Privileg, dass die Jünger hatten, dass Jesus, nachdem er ein Gleichnis erzählt hat, ihnen das Gleichnis ausgelegt und erklärt hat. Judas hatte dieses Privileg und Judas ist hier, wie oft, wenn er auftritt, uns eine Warnung geworden. Judas warnt uns, nur weil wir die Predigten hören oder jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, bedeutet das nicht, dass wir am Ende auf der richtigen Seite stehen. Judas war in der besten Schule der Welt und trotzdem hat er am Ende Christus verraten. Am Ende seines Lebens hat er sich gegen Christus gestellt. Warum? Ein Grund, das wir wissen, den wir kennen, war Geld. Er wollte das Geld haben, aber vielleicht wollte er auch einfach Ansehen haben beim jüdischen Volk. Er derjenige, der Jesus endlich ausgeliefert hat. Vielleicht hat er keine Lust mehr gehabt auf das Leben von Verzicht, das Jesus und seine Jünger leben mussten. Wir wissen es nicht, wir wissen nur, dass Judas für ein bisschen Geld, umgerechnet für das, was er getan hat, wirklich ein wenig Geld, sein Herrn Meister. Das war nicht mal so viel Geld, dass er dadurch reich gewesen wäre. Er hätte immer noch arbeiten müssen, er hätte immer noch weiterhin Geld verdienen müssen. Wofür hat Judas das gemacht? Am Ende müssen wir sagen, er hat Christus verraten, ewige Verdammnis zu erleben. Das war der Preis, mit dem er zahlt. Das ist der Preis, mit dem er wahrscheinlich immer noch bezahlt. Judas war bereit, für ein wenig Geld seinen Herrn und Meister zu verraten. Er hat dieses Geld genommen, hat einen Mob organisiert und zieht zu dem Garten, zu dem er wusste, dass Jesus ist. Der Ort, den Jesus immer aufsucht und jedes Jahr aufgesucht hat nach dem Passafest, um dort zu beten. Und dort im Garten, Jesus mit seinen Jüngern, in Stille. Vielleicht haben sich die Jünger unterhalten. Vielleicht hat Jesus gerade seine Jünger wieder zurechtgewiesen, weil sie eingeschlafen sind. Aber da war nicht viel los. Mitten in der Nacht und plötzlich wird diese Stille unterbrochen von dem Mob, von der Meute, die sich anbaut. Die Reaktion Jesu, die uns Johannes jetzt beschreibt, bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich der Herr. Der erste Punkt war der Verräter. Der zweite Punkt ist der Herr. Dem Judas mit den Soldaten und den Dienern zum Garten kommt, lesen wir Folgendes. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Interessant. Johannes fängt hier sofort an, den Fokus wegzulenken von dem Mob, wegzulenken von den Soldaten, wegzulenken von Judas hin zu Christus. Der Fokus ist sofort wieder auf Jesus. Und letzten Endes geht es hier um diesen eine Person, um Jesus Christus. Und um das, was Jesus in seiner Gefangennahme über sich selbst offenbart. Geht um Christus, der alles wusste, was über ihn kommen sollte. Johannes macht ja deutlich, dass Jesus nicht einfach passiv war in dieser ganzen Geschichte. Jesus war nicht diese Person, wie sie vielleicht oft gerne gesehen oder dargestellt wird, der einfach alles über sich ergehen lässt in der Gefangennahme. Er wurde nicht festgenommen, ohne dass er es kommen sah. Er wusste genau, was passiert und er wusste genau, wie es passiert. Schließlich war er derjenige, der Judas formal weggeschickt hat, ihm gesagt hat, er soll gehen. Er wusste, wer ihn verrät und er wusste auch, wie er gefangen genommen wird. Obwohl Jesus derjenige ist, der festgenommen wird, ist er nicht derjenige, der in dieser Geschichte passiv ist. Das Interessante ist, die passive Partei ist am Ende die Meute. Die kommt, um ihn festzunehmen. Das ist die Partei, von der wir nichts mehr lesen. Jesus ist eigentlich die aktive Partei. Jesus geht auf diesen Mob zu. Er geht aus dem Garten heraus den Leuten entgegen, die ihn gefangen nehmen wollen. Und er fragt, wen sucht ihr? Obwohl er genau wusste, wen sie suchen, stellt er trotzdem die Frage, wen sucht ihr? denke, Jesus stellt diese Frage aus zwei Gründen, die offensichtlich werden im Abschnitt. Erstens demonstriert er durch die Antwort, die er auf ihre Antwort gibt, nämlich seine Herrlichkeit, Macht. Jesus fragt diese Leute, wen sucht ihr? Sie antworten, wie wir erwarten, Jesus, den Nazarener. Und als Jesus antwortet, ich bin's, was ist die Reaktion? Sie weichen zurück und fallen Boden. Die Menge fällt hin. Hunderte von Menschen, die gekommen sind, um Jesus festzunehmen, fallen zu Boden. Und Johannes sagt uns sogar, dass Judas bei ihnen stand. Und wahrscheinlich ist Judas mit ihnen umgefallen. Alle auf einmal zurückgewichen und zu Boden gefallen. Wir wissen nicht genau, was dies ausgelöst hat aus menschlicher Perspektive. Vielleicht haben sich die Leute auf einmal verwundert und erschreckt, dass Jesus so offen zugibt, dass er es ist. Ich meine, ganz ehrlich, wenn eine Menschenmenge von 100 Leuten kommt und dich festnehmen will und du fragst, wen sucht ihr? Und sie sagen, wir suchen dich. Wer von uns würde nicht kurzzeitig überlegen zu sagen, er ist es? Doch nicht Jesus. Jesus stellt sich hin und sagt, ich bin. Und vielleicht waren die Soldaten und die Menge so überrascht, dass sie zurückwichen und deswegen umgefallen sind. Aber unabhängig, warum sie umgefallen sind, ist das wichtig, was Johannes uns hier zeigen will. Der Punkt hier ist, dass Johannes uns die Herrlichkeit und Macht Jesu zeigt. Und selbst in diesem Moment hat die Selbstoffenbarung Jesu so eine Auswirkung, dass Hunderte von Menschen zu Boden fallen. Das ist nicht irgendeine Selbstoffenbarung. Jesus sagt hier, ich bin's. Ich bin's. Und ich denke, wir wissen alle, dass einer der Namen Gottes im Alten Testament ist, ich bin, der ich bin. Als Mose fragt, wer soll ich sagen, wer mich gesandt hat, dann sagt er, sage, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt. Wenn Jesus hier sagt, ich bin's, dann ist es kein Zufall. Die Soldaten, die Worte verstanden haben, wissen wir nicht. Ob die Diener der Priester und Pharisäer in diesem Moment realisiert haben, was Jesus hier sagt, wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass diese Worte den Effekt hatten, dass sie die Soldaten, gestandene Männer, zu Fall gebracht haben. Wir wissen auch, dass in diesem Moment wird Jesus vor allem von den Soldaten und von dem Rest der Menge als Mensch gesehen. Sie sehen, glaube ich, nicht einmal die Perspektive, die wir sehen, nämlich, dass er nicht nur Mensch, sondern Gott zugleich ist. Und dennoch haben die Worte, die er spricht, diese Macht und Auswirkung, dass die Menschen zu Boden fallen. Sie wollten nicht den Sohn Gottes gefangen nehmen. Sie sind nicht gekommen und haben gesagt, wir sind hier, um den Sohn Gottes festzunehmen, sondern um Jesus, den Nazarener, sein menschlicher Name im Prinzip, haben sie gesagt. Den wollten sie festnehmen. Und Jesus hat sich ihnen offenbart und es hat dazu geführt, dass alle hingefallen sind. Wenn Jesu Worte in dieser Situation und die Macht haben, die sie haben, wie viel mehr Herrlichkeit werden die Worte widerspiegeln, wenn Christus in aller Herrlichkeit wiederkommt? Das ist die Frage. Ich habe Kommentare gewälzt diese Woche und kein Kommentar konnte diesen Aspekt auslassen, weil mir so offensichtlich ist. Christus hier in vielleicht einer seiner schwächsten Stunden, ich meine, er hat Blut und Wasser geschwitzt, weil er so eine Angst hatte, sagt, ich bin's und hat die Macht, Menschen zu Boden fallen zu lassen. Wie viel mehr wird die Macht sein, wenn er in Herrlichkeit kommt und wenn, wie Paulus uns schreibt, sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Christus, das ist der Tag, wo sich die Herrlichkeit völlig zeigt. Christus offenbart hier seine Herrlichkeit, als er gefangen genommen wird. Faszinierend, wenn man das Johannesevangelium liest und wenn man die Leidensgeschichte Jesu liest, schafft es, Johannes Geschichte so zu schreiben und zu präsentieren, dass wir die Herrlichkeit Christi in all dem sehen. Die Herrlichkeit des Sohnes. Jesus fragt also die Menschenmenge, die Meute, warum, wen sie suchen. Um sich selbst, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Aber er fragt aus einem weiteren Grund. Er fragt nämlich auch, um seine Jünger zu schützen. Achtet auf die Verse 7 und 8, da heißt es, nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Jesus fragt ein zweites Mal, noch einmal, wen sie suchen, um sicherzustellen, dass sie wirklich nur ihn suchen, weil er seine Jünger beschützen will. Er will, dass seine Jünger in Ruhe gelassen werden. Sie sollen nicht verhaftet werden. Hier zeigt sich eine wichtige Eigenschaft unseres Herrn und Erlösers, nämlich, dass er seine Jünger beschützt und schützt. Jetzt, wo die dunkelste Stunde seines Lebens, die dunkelsten Stunden seines Lebens hier auf Erden anfangen, hat er einen Gedanken im Kopf. Er will, dass seine Jünger, er offenbart seine Herrlichkeit in all dem, aber er sorgt sich um die, die an ihn glauben. Die sind ihm wichtig. Es ist sein Volk, das ihm der Vater gegeben hat. Johannes kommentiert in Vers 9, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keine verloren von denen, die du mir gegeben hast. Vielleicht erinnert ihr euch an die Worte Jesu aus dem letzten Kapitel, wo er selbst gebetet hat, dass er keinen verloren hat von denen, die der Vater ihm gegeben hat, außer der Verräter warten musste. Hier erfüllt Jesus selbst die Worte noch einmal, die er gebetet hat, die er zum Vater gesprochen hat. Jesus als der große Hohepriester, der vor Gott für sein Volk eintritt, präsentiert sich jetzt auf einmal als der große König seines Volkes. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, wie Jesus als Hohepriester im Gebet für das Volk eintritt. Und jetzt sehen wir, wie er als König auftritt. Er stellt sich vor seine Jünger und beschützt sie, indem er sein eigenes Leben für sie einsetzt. Indem er sich selbst freiwillig hingibt. Wir alle kennen diese Filme, wo eine Person umgebracht werden soll und der beste Freund oder der Lebenspartner oder der Ehepartner sagen in einem heroischen, dramatischen Teil des Filmes mit Musik untermalt, nein, nimm lieber mich als ihn. Natürlich lässt sich das nicht ganz so vergleichen, aber Jesus macht im Prinzip das Gleiche. Er opfert sich selbst, um seine Jünger zu schützen, um seine Jünger am Leben lassen zu können. Jesus weiß, dass die Menschenmenge kommt und Jesus geht dieser Menschenmenge entgegen. Vor den Garten heißt es, damit überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, dass sie in den Garten kommen können und eine Eskalation entstehen könnte, dass alle auf einmal festgenommen werden oder vielleicht sogar erschlagen werden. Er stellt sich vor die Jünger und macht deutlich, dass sie ihn suchen und geht sicher, dass seine Jünger nichts angetan wird, sondern dass sie gehen können. Das ist das, was Jesus hier will. Ich denke, das macht am Ende unseren großen König Jesus Christus aus. Ich jetzt muss sagen, er kämpft gegen unsere und seine Feinde. Aber er kämpft nicht nur, er schützt uns. Er bewahrt uns vor den Feinden. Wir beten nicht umsonst, unser Vater bewahre uns vor den Bösen. Wir beten es nicht, weil wir denken, ja, wir beten es, aber am Ende passiert es nicht. Wir beten das, weil wir glauben, dass unser König uns schützt und beschützt. Das ist nicht, dass wir nicht in Anfechtung geraten, aber es heißt, dass Gott uns schützt. Wenn Jesus hier zu seinem Vater gebetet hat und sagt, dass er keinen verloren hat von denen, die der Vater ihm gegeben hat, dann heißt es auch, er wird keinen von denen verlieren, die der Vater ihm gegeben hat. Das wird hier deutlich. Johannes sagt, hier erfüllt sich das, was Jesus gebetet hat. Er verliert keinen von denen, die der Vater ihm gegeben hat. Unser großer König verteidigt uns vor unseren Feinden, er kämpft für uns. Das wird dann noch einmal deutlich, als Petrus das Schwert zieht und einem der Knechte das Ohr abschlägt. Lukas berichtet uns in seinem Evangelium, dass Jesus beim letzten Mal gesagt hat, die Zeiten werden hart. Die Zeiten für euch werden hart. Wer ein Schwert hat, der nimmt sein Schwert mit. Und wer kein Schwert hat, sagt Jesus, der soll was verkaufen, um sich ein Schwert kaufen zu können. Und Petrus hat sich gedacht, ich habe ein Schwert, das nehme ich mit. Und nun ist Petrus hier und sein Herr und Meister soll gefangen genommen werden. Und ich weiß nicht, ob wir so mutig gewesen wären, aber wir hätten vielleicht zumindest den Gedanken gehabt, den Petrus hätte wahrscheinlich. Wir wollen ihn verteidigen. Und Petrus zieht sein Schwert, holt aus und schlägt das Ohr eines Knechtes ab. Vielleicht den Knecht, den er nicht unbedingt hätte treffen sollen, nämlich es war der Knecht des Hohepriesters, der wahrscheinlich wichtigste Knecht. Und später lesen wir, als Johannes von dem Verrat Petrus berichtet, dass der Verwandte dieses Knechtes Petrus wiedererkennt, als er am Feuer ist. Das war vielleicht nicht die geschickteste Wahl, aber wir verstehen die Reaktion. Petrus scheint hier der Einzige sein, der reagiert. Und viele würden mir vielleicht zustimmen, wenn ich sage, der aus menschlicher Perspektive als Einziger richtig reagiert. Denn er will denjenigen, der zu Unrecht festgenommen wird, verteidigen. Das ist die Idee, die Petrus hat. Doch Jesus reagiert anders als erwartet. Aus menschlicher Perspektive, vielleicht aus der Perspektive der Jünger, hätte man gedacht, jetzt beginnt die Befreiung Israels. Aber nicht so. Sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? In anderen Evangelien lesen wir sogar noch, dass Jesus das Ohr nimmt und dem Knecht wieder an den Kopf setzt, dass er ihn sogar heilt in diesem Moment. Jesus fordert Petrus auf, das Schwert wegzustecken. Warum? Damit Jesus den Kelch trinken kann, den er trinkt. Den Kelch, den der Vater ihm gegeben hat. Wir sehen also, dass Jesus den Mob fragt aus zwei Gründen, warum sie oder wen sie suchen, nämlich um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und um seine Jünger zu beschützen, um sich als König vor sein Volk zu stellen. Doch jetzt zum Schluss sehen wir sogar noch eine weitere Eigenschaft Jesu, nämlich seine Demut. Erinnert euch vielleicht an Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was auf ihn zukommt. Jesus wusste, was geschehen wird. Und die Matthäus berichtet uns sogar, dass Jesus vor der Festnahme im Garten gebetet hat. Er hat in so einer Angst zum Vater gebetet, dass er Blut geschwitzt hat. Was wissenschaftlich bewiesen ist, dass Leute, wenn sie wirklich Todesangst haben, wirkliche Todesangst haben, anfangen Bluttropfen zu schwitzen. Und das wird uns berichtet. Jesus hat Blut geschwitzt und er hat seinen Vater dreimal gebeten. Er hat sich vor ihn niedergeworfen, hat gesagt, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Jesus wollte nicht gefangen genommen werden. Jesus wollte nicht verurteilt werden. Er wollte nicht gequält und ausgelacht werden und ans Kreuz genagelt werden. Keiner wollte das zu der Zeit, auch Jesus nicht. Er hat gebeten, dass der Vater ihn nicht das durchleben lassen lässt, was er durchleben muss. Doch jetzt, als es soweit ist, ist Jesus bereit, diesen Kelch. Er nimmt den Willen des Vaters an und ist bereit, die Leiden auf sich zu nehmen. Er macht deutlich, dass er das tun muss, weil Gott es von ihm verlangt. Die Aussage Jesu hier. Und hier sehen wir den wahren Charakter unseres Herrn und Heilands. Jesus ist demütigt. Er hat sich selbst erniedrigt, indem er Mensch wurde. Und Paulus sagt uns, er ist ein Knecht geworden. Er ist wie ein Knecht geworden aus der Perspektive, aus der er kam, indem er Menschengestalt annahm. Er hat sich sein ganzes Leben lang verspotten lassen von denen, die ihn nicht hören wollten. Er hat sich auslachen lassen. Er hat sich sogar steinigen lassen. Er hat das alles über sich gehen lassen. Und jetzt in den letzten Stunden ist er sogar bereit, die unvorstellbarsten Qualen über sich gehen zu lassen. Wahrscheinlich, während wir immer noch versuchen würden, diesen ganzen Gefangennahmen irgendwie zu entgehen und uns schon überlegen würden, wie verteidige ich mich bei meinem Prozess, fügt sich Jesus einfach der Situation. Er hat seinen Vater dreimal gebeten, dass er nicht durch die Qualen gehen muss. Doch der Vater im Himmel will. Jesus nimmt diesen Weg auf sich. Ich denke, darin zeigt sich wahre Demut. Die Demut Jesu war nicht schwach, war auch kein Weichei. Jesus hat sich eine Peitsche gebaut und Händler aus dem Tempel getrieben, als es ihm zu viel geworden ist. Jesus war nicht derjenige, der immer nur zurückgesteckt hat und der irgendwo in seiner eigenen Ecke war und als Weichei gewartet hat, bis alles vorbeigeht. Jesus war stark, er war mächtig. Seine Worte haben die Soldaten zu Fall gebracht. Nur seine Worte. Und in anderen Evangelien sagt Jesus, könnte ich nicht eine Legionen von Engeln befehligen und die würden mir zu Hilfe kommen. Jesus hatte alle Macht. Dennoch fügt er sich. Er demütigt sich. Er sagt, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Jesus resigniert auch nicht. Er ist einfach nur bereit, den Willen des Vaters zu tun. Er gibt nicht auf das, was er soll. Ich denke, das ist die Demut, die wir hier von Christus selbst lernen können. Das ist Demut, die wir brauchen. Während Judas eine Warnung ist, ist Jesus uns in diesem Punkt ein Vorbild. Jesus akzeptiert das, was der Vater für ihn vorgesehen hat und geht den Weg, den der Vater ihm vorgeschrieben hat. Lass uns zum Schluss noch einmal kurz betrachten, warum Jesus all das tut, warum Jesus so handelt. Zum einen sehen wir, dass hier das Wort Gottes in Erfüllung geht. Jesus musste von einem seiner Freunde verraten werden, sagt Jesus selbst. Das sagt das Wort Gottes. Jesus musste den vor ihnen liegenden Weg gehen. Jesaja sagt uns sogar, dass er schweigend zur Schlachtbank geht wie ein Lamm. Jesus nimmt all das einfach hin, damit er die Schrift erfüllt. Er das erfüllt, was von ihm gesagt worden ist. Zweitens sehen wir und warnt uns dieser Abschnitt erneut durch Judas. Wir haben es gesehen und betrachtet. Judas war einer der Jünger. Er war einer, der alles gehört und gewusst hat, aber der nicht geglaubt hat. Und das ist die Warnung. Wissen allein hilft uns nicht. Bekennen allein hilft uns nicht. Paulus sagt, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der ist das, was wir mit unserem Mund bekennen, auch im Herzen glauben, um errettet zu sein. Und drittens lernen wir, wie wir gerade betrachtet haben, von Jesus Demut. Er hat den Willen des Vaters getan. Er hat sich gefügt. Und ich denke, wir haben oft das Problem, diesen Willen nicht zu tun. Oft denken wir in den Situationen, in denen wir sind, warum? Ich will es nicht. Ich will was anderes. Ich will eine bessere Situation. Ich will, dass es mir anders geht. Doch Jesus hätte sogar alle Macht gehabt, aus dieser Situation auszubrechen. Er hat gesagt, nein, das ist der Wille Vaters. Diesen Weg gehe ich. Das sollten wir von Jesus lernen.